Ja, hier geht es um einen gefällt mir Button, der von einer Arbeitnehmerin gedrückt wurde auf ein Posting bei Facebook ihres Ehemannes. Und dieser Ehemann, das muss ich Ihnen vorlesen, weil ich konnte es mir nicht merken. Also war es nicht besonders einfallsreich, aber einigermaßen interessant, was er da so vor sich hingepostet hat. Und zwar sowohl er als auch seine Frau haben bei der Sparkasse gearbeitet und er hat gepostet, habe gerade mein Sparkassenschwein auf RT getauft, R.T. Also er hatte wohl ein Sparkassenschweinchen und das hat er eben nach einem bestimmten Namen benannt. Naja, irgendwann stehen alle Schweine vor einem Metzger und dazu muss man wissen, dass R und T die Initialien der Vorstände der Beklagten waren. Also diejenige, die dann die Kündigungsschutzklage erhoben hat, das waren quasi die Vorgesetzten seiner Frau. Und dazu hat er eine piktografische Fischdarstellung gemacht und in der Mitte hat er das Sparkassenzeichen abgebildet und dazu geschrieben, unser Fisch stinkt vom Kopf. Diese Facebook-Seite, die eben auch dieses Posting lesen konnte, hatte 55 Freunde. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die Frau, seine Frau, den Gefällt-mir-Button gedrückt hat, als auf dieses Piktogramm hin, gefällt mir, oder auf dieses Posting. Und die Frage war, rechtfertigt dieses Drücken des Gefällt-mir-Buttons eine Kündigung des Arbeitgebers, der eben die Sparkasse war? Was meinen Sie? Weil das ist eine Beleidigung, ja. Also kann eine Beleidigung sein im Sinne des Strafgesetzbuchs. Kann man danach ein Arbeitsverhältnis noch fortsetzen oder nicht? Also besonders brisant war, dass die Mitarbeiterin eigentlich schon einen Abfindungs- und Aufhebungsvertrag unterschrieben hatte, der allerdings erst ein halbes Jahr später auslaufen sollte. Da sollte sie 110.000 Euro Abfindung kriegen für den Verlust ihres Arbeitsplatzes nach 25 Jahren. Und jetzt hat der Arbeitgeber ja eben außerordentlich gekündigt. Deswegen, ja, wegen diesem Posting und wollte sich die 110.000 Euro sparen damit. Das war die besondere Brisanz. Jetzt machen wir mal eine kleine Umfrage. Wer glaubt denn, dass so ein Posting oder ein Anklicken des Gefällt-mir-Buttons zu einer außerordentlichen Kündigung führen kann? Hände hoch. Eins, zwei. Sie sind Arbeitgeber? Nein? Wer glaubt, dass es nicht geht? Hände hoch. Ja, genau. Also das Gericht war geradezu meilenweit davon entfernt, dass diese Kündigung durchgehen zu lassen. Also es war eine außerordentliche Kündigung, die damals ausgesprochen wurde. Und die haben gesagt, also allenfalls rechtfertigt so etwas eine Abmahnung, die bei einem wiederholten Verstoß zu einer Kündigung führen kann. Und auch nur dann, wenn man ganz sicher ist, dass sie diejenige war, die es gedrückt hat, weil sie hat das nämlich immer bestritten. Es konnte nachgewiesen werden, dass es ihr Facebook-Account war. Dann hat sie behauptet, ihr Mann hat sowohl gepostet, als dann auch ihren Gefällt-mir-Button betätigt. War alles eher eine Schutzbehauptung. Es konnte nicht geklärt werden im Prozess schlichtweg. Es war also eine Verdachtskündigung, die da ausgesprochen wurde. Im Ergebnis war es so, dass die Kündigung nicht durchgegangen ist und die Mitarbeiterin bis zum Ende beschäftigt wurde. Wichtig ist, glaube ich, für alle Beteiligten, das im Hinterkopf zu behalten, dass es ganz grundsätzlich einer klaren Zuordnung einer bestimmten Willenserklärung oder Äußerung der Person bedarf. Die Gerichte sehen sehr große Probleme darin, wenn man nicht genau weiß, wem den Account gehört und wer tatsächlich dann dazu was gepostet oder einen Button gedrückt hat. Also da braucht man eine Kausalität. Ja, also das ist im Moment die Lage und es laufen noch einige andere Prozesse, habe ich gehört, quer durch Deutschland, wo es um Beleidigungen des Arbeitgebers bei Facebook geht. Das wird hier ein bisschen eine Rolle spielen bei dem, was ich Ihnen jetzt dann erzähle, weil die Frage ist, darf er denn überhaupt reingucken? Ja, darf er überhaupt in die Facebook-Accounts reingucken?
Wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, dass einer der Leute, die gefällt mir gedrückt haben, diese Frau gewesen ist?
Da gab es irgendeine Historie, die nachverfolgt werden konnte. Also bei Facebook gibt es die Möglichkeit nachzugucken, wie viele Personen draufgeklickt haben auf Gefällt mir. Und man konnte auch nachvollziehen, wenn man Mitglied bei Facebook ist, welche Facebook-Mitglieder das waren. Das geht. Ich glaube, wir haben ihn verstanden. Also die Frage war, wie das nachvollzogen werden konnte. Also man konnte es schon ihrem Account zuordnen, man konnte nur nicht sicher sagen, hat sie es auch geklickt. Oder war jemand anders quasi in Ihrem Account? Zum Beispiel ein Mitbewohner oder Ihr Mann? Okay. Beispiele für Datenschutzverstöße, das waren jetzt Beispiele aus dem Arbeitsrecht. Jetzt kommen wir zu klassischen Datenschutzverstößen, um Ihnen das nochmal in Erinnerung zu rufen, was für Probleme geben kann in dem Bereich. Wir hatten vor einigen Jahren diesen Skandal der Deutschen Bahn, wo persönliche Dateien von 220.000 Mitarbeitern überprüft wurden, und zwar auf Ernährungsgewohnheiten und Fehlzeiten. Also das war ein klarer Arbeitgeberverstoß, der einfach wissen wollte, wenn er betriebsbedingte Kündigungen ausspricht, wen soll er denn da bevorzugen? Also wer wird quasi demnächst mit größerer Wahrscheinlichkeit krank? Das ist irgendwie rausgekommen. Die Telekom forschte dann private Hintergründe von Mitarbeitern aus, inklusive Telefonverbindungen und Konten. Das war auch ein größerer Skandal. Dann hatten wir die Bundesagentur für Arbeit, die 57.000 Mitarbeitern, die außerhalb des Unternehmens tätig waren, also Freie und Vertriebler, die Einblick in Hartz-IV-Dateien bekommen hatten, und zwar in die gesamte persönlichen Dateien dieser Personen, die Hartz-IV bezogen hatten. Und eine Meldung am Rande, die allerdings in der Presse auch relativ groß aufbereitet wurde, war, dass es ein Unternehmen, das den Firmensitz verlegt hatte und umgezogen ist, bei eBay 500 Bewerbungsmappen versteigert hat. Und derjenige, der sie ersteigert hatte, dachte eigentlich, er erwirbt leere Bewerbungsmappen, die er dann wieder verkaufen kann bei eBay. Und was er bekommen hat, waren gefüllte. Also wirklich echte Bewerbungswappen mit allen Lebensläufen, mit allen Zeugnissen der Personen, die ein anderes Unternehmen, also das eben diese CSS-Marketing versteigert hatte. Also lauter Fälle für klassische Datenschutzverstöße. Die Unternehmen versuchen jetzt mit internen Policies dem entgegenzuwirken, dass da diese Missstände auftreten. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal aus datenschutzrechtlicher Sicht an, was sie denn tun müssten. 2009 hatten wir eine große Novelle, und im Wesentlichen gab es da strengere Regeln für Adresshandel, schärfere Regeln für besonders gefährdete Datenverarbeitungen, neue Bestimmungen zum Arbeitnehmerdatenschutz, zu dem kommen wir gleich, und die Stärkung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der mittlerweile ja nicht mehr kündbar ist. Also, und er fällt einem Sonderkündigungsschutz, genau wie Schwerbehinderte und und Schwangere. Ausbau der Sanktionsmöglichkeiten der Datenschutzbehörden wurden dort geregelt. Genau. Die Grundprinzipien des Datenschutzes, des deutschen Datenschutzes, das der strengste Datenschutz ist, den wir haben in einem Rechtsstaat, jetzt verglichen mit allen anderen Staaten, die auch zumindest ein gewisses Datenschutzniveau haben, ist, dass es so wenig wie möglich Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten gibt. Die Daten sind wenn möglich immer zu pseudonymisieren, dort wo eben möglich, und zu anonymisieren. Und es soll gelöscht werden, dann, wenn man die Daten nicht mehr braucht. Ein besonderes Kriterium, das dann auch beim Einsatz sozialer Netzwerke eine Rolle spielt, ist die Erforderlichkeit und Zweckgebundenheit der zu erhebenden Daten. Also das heißt, die Datenverarbeitung ist eigentlich nur zulässig, wenn sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist und wenn sie vorher festgelegt wurde, zu welchem Zweck tatsächlich die Verarbeitung stattfindet. Und eine Zweckänderung ist nur ganz ausnahmsweise zulässig. Beispielsweise, wenn man hinterher die Daten zur Erhebung statistischer Zwecke benutzt, aber dann eben auch nur anonymisiert. Es gibt bestimmte Informations- und Veröffentlichungspflichten, die die Unternehmen hart getroffen haben, wenn sie denn einhalten würden. Also das, was auf dem Papier steht im Bundesdatenschutzgesetz, ist für Unternehmen eigentlich niemals zu 100% erfüllbar, weil die Kriterien und die Anforderungen sehr hoch sind. Deswegen wird auch schon seit vielen Jahren darüber gesprochen, ein neues Datenschutzgesetz, also wirklich das alte zu verschrotten, weil immer wieder neue Novellen kamen, die es weiter aufgebläht haben und jetzt zum Teil Regelungen drin sind, die de facto eigentlich nicht mehr wirklich umsetzbar sind. Deswegen immer wieder die Diskussion. Ein wesentliches Prinzip in Deutschland, im BDSG, sagt, wir haben ein sogenanntes Verbot der Datenerhebung und Verarbeitung mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es ist grundsätzlich alles verboten, was mit dem Zugang zu personenbezogenen Daten zu tun hat, außer es ist ausdrücklich erlaubt. Also beispielsweise über § 28 BDSG die Erhebung personenbezogener Daten bei der Stellung von Rechnungen, oder so. Das ist dann einfach ausdrücklich definiert. In allen anderen Ländern ist es so, dass erstmal definiert wird, die Erhebung personenbezogener Daten ist erlaubt, außer sie ist ausdrücklich verboten. Ja, also das Prinzip läuft umgekehrt. Und das hat zur Folge, dass dort die Unternehmen nicht mit so wahnsinnig viel Angst arbeiten müssen, weil hier Verstöße gegen das BDSG, und das ist eben Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, auch sehr hoch strafbewehrt sind. Ein Beispiel, wenn Sie, also im Bereich der neuen Medien tun sich permanent Problemfälle auf, Beispiel wiederum Like-It-Button. Im Prinzip, wenn man das BDSG ernst nimmt, müsste es so sein, dass man immer dann, wenn man auf einen Like-It-Button klickt, erstmal ein Fenster aufgehen müsste und dort mir angezeigt werden müsste, dass meine Daten jetzt für alle einsehbar in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden und da einfach Informationen verbreitet werden. Man kann versuchen, das über Nutzungsbedingungen bei Facebook zu lösen, die da allerdings unzureichend sind bei dem Punkt. Jedes Unternehmen, das zum Beispiel Google Analytics einsetzt, hat ein größeres Problem damit, wenn sie nicht dann, wenn wirklich die gesamte IP-Adresse gespeichert wird, den Kunden darauf hinweist im Vorfeld, dass jetzt seine IP-Adresse erhoben wird, wenn er diese Website besucht. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Wir bräuchten eigentlich eine klassische Einwilligung des Nutzers, dass er damit einverstanden ist, dass jetzt seine Daten abgespeichert werden und an Google weitergeleitet werden. Das geht nur, wenn die Schlüssel, also die Endziffern beispielsweise pseudonymisiert oder anonymisiert sind, verschlüsselt sind in irgendeiner Form, sodass man nicht mehr feststellen kann, was die konkrete IP-Adresse war. Also dann wäre es sozusagen datenschutzrechtlich in Ordnung. So, also aufgrund der Schnelligkeit und der Schnelllebigkeit kommt der Gesetzgeber schlicht nicht nach, Ausnahmen zu schaffen. Deswegen schaffen sich die Unternehmen selber Ausnahmen und hoffen, dass keiner draufkommt. Wir haben beim unberechtigten Datenabfluss bestimmte Informationspflichten von denjenigen, die die Daten eigentlich erhoben haben. Mit anderen Worten, im BDSG steht drin, dass wenn ein Mitarbeiter sensible Daten auf seinem Laptop verloren hat oder auch nur einen Stick mit unverschlüsselten Daten, beispielsweise er ist Arzt oder Pharmavertreter, der bestimmte krankheitsbezogene Daten von Personen mit sich rumträgt, dann müsste man eigentlich in einer Tageszeitung genau das inserieren. Ja, seit 2009. Man müsste dort eigentlich reinschreiben, unser Mitarbeiter X hat alle Daten des Pharmaunternehmens oder die Kunden sind beim Arzt XY neulich im Taxi liegen lassen. Es tut uns wahnsinnig leid, aber vielleicht können Sie jetzt selber dafür sorgen, dass Ihre Daten nicht in irgendeiner Art und Weise weitergegeben werden. Wir wollten Sie nur darüber aufklären. Also auf die Spitze getrieben würde das bedeuten. Also das macht keiner, steht aber im Gesetz. Meldung an Betroffene und Aufsichtsbehörden würde das auch bedeuten. Dann gibt es besondere Arten personenbezogener Daten, da gehen wir mal kurz drüber. Und Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, fallen unter einen sehr, sehr strengen Schutz. Gleiches bei Daten, die sich auf strafbare Handlungen beziehen. Gut, die Datenerhebung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist ebenfalls neu geregelt. Das heißt, die Verarbeitung der Daten soll nur noch für die Anbahnung des Arbeitsverhältnisses, für die Durchführung und für die Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses zur Verfügung stehen. Das heißt, weitere Mitarbeiterdaten als diese, die unbedingt notwendig sind, um dieses Arbeitsverhältnis ordentlich abzuwickeln und durchzuführen, dürfen gar nicht erhoben werden, eigentlich. Also wer sich mal Personalakten in größeren Unternehmen angesehen hat, weiß, dass auch diese Vorschrift eigentlich im Moment nicht gelebt wird. Wen das interessiert und wer den Vortrag dann haben will, also wie gesagt, hier vorne sind Postkarten. Ich habe hier einfach mal zusammengestellt, was alles die Rechte der Betroffenen aus dem BDSG wären. Jetzt nicht nur gegen Arbeitgeber, sondern gegen alle, die personenbezogene Daten sammeln. Also eines ist auch interessant, dass es zum Beispiel einen Schadensersatzanspruch gegen die unzulässige oder unrichtige Erhebung von Daten gibt. Es gibt umfangreiche Löschungsvorschriften oder Löschungsansprüche gegenüber denjenigen, die meine Daten gesammelt haben und dann nicht mehr löschen wollen. Das heißt, man hätte im Prinzip gegen fast alle Unternehmen, bei denen man mal übers Internet bestellt hat, einen Löschungsanspruch. wenn die einen hinterher eine E-Mail schicken und irgendwas bewerben wollen. Das würde alles gehen. Es geht halt leider an der Praxis häufig vorbei. Gut, kommen wir zum Kern. Wann und wie können soziale Netzwerke in einem Arbeitsverhältnis eingesetzt werden? Haben wir eine Dreifachunterscheidung. Wir haben den Beginn des Arbeitsverhältnisses, das Arbeitsverhältnis und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und wenn Sie in einem Personalunternehmen oder in einer Personalabteilung mal gucken, was der Personaler so macht oder beispielsweise auch Headhunter, die sitzen sehr viel am Internet und googeln. Ja, also die googeln, die schauen, ob sie die Bewerber auch im Internet finden können, über Facebook, über Xing oder über Google irgendwelche Trefferlisten. Und wir schauen uns diese drei Punkte jetzt kurz an, ob es da Pflichten gibt, was die Arbeitgeber betrifft, also ob die das alles dürfen, was sie da wollen oder ob es Grenzen gibt dazu. Vor Beginn eines Arbeitsverhältnisses, also Bewerberphase, muss man erstmal feststellen, der Bewerber gehört zum geschützten Personenkreis des BDSG, also er unterfällt voll dem Schutz des BDSG. Und eine Recherche nach Bewerbern wäre zulässig, wenn Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen erlangt werden, allgemein zugängliche Quellen, und keine schutzwürdigen Interessen des Bewerbers entgegenstehen. Das wären so die zwei Voraussetzungen. Damit wären Google-Recherchen okay, weil öffentlich bekannt gemacht, allgemein zugänglich. Ja, jeder, der einen Internetanschluss hat, kann recherchieren. Und eine Xing-Recherche auch, da es überwiegend, also im Moment wird es bewertet als ein überwiegend geschäftlich genutztes Netzwerk. Wie ist es dann bei Facebook? Facebook-Recherche wird derzeit, zumindest in Deutschland, als nicht angemessen und damit nicht zulässig erachtet, weil es überwiegend noch ein privat genutztes Netzwerk ist. Wir befinden uns aber in einer Zeit, in der die Facebook-Accounts auch zunehmend geschäftlichen Inhalt haben. Also das heißt, es wird vom freizeitbezogenen Netzwerk kommt es auch mehr und mehr weg, auch hin zum geschäftlichen Netzwerk, und wird als solches dann auch genutzt werden. Im Moment ist es aber noch so, also das ist die aktuelle Rechtslage, 24.05.2012, im Moment wären Recherchen bei Facebook nicht in Ordnung, aufgrund der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Was ist beim Arbeitsverhältnis, also das ist ja besonders interessant, ja, also was ist während eines Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber erlaubt, wenn er Mitarbeiter hat, die zum Beispiel bei Facebook oder Xing gelockt sind? Darf er zum Beispiel eine Information wahrnehmen und darauf reagieren, wenn der Mitarbeiter sich krank meldet und dann sowas postet wie: super sonniger Tag heute, hatte keinen Bock, sitz am der Spree und essen Eis. Bin hier noch bis 18 Uhr, wer Lust hat, kann kommen. Also problematisch, ja. Also vor allem problematisch, denke ich, wenn der Arbeitgeber bei seinen Freunden dabei ist. Genau.
Hat gerade einen vorsätzlichen Grund zur fristlosen Kündigung geliefert.
Also eine fristlose Kündigung gibt es nicht, wenn man einen Tag blau macht.
Nee, aber durch die Art der Vorsatz mit der neuen arbeitgeberrechtlichen Regelung, die auch bei uns dran ist, dass man halt, wenn zum Beispiel mehr als ein Tag dran ist und die Arbeitnehmer vorsätzlich das auch unterschrieben haben beim Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber musste ja deklarieren, ob er vom Arbeitnehmer spätestens nach einem Tag später oder vorsätzlich schon den Attest vom Arzt vorlegen tut.
Ja, aber solche Handlungen rechtfertigen immer nur eine Abmahnung. Bei einer Abmahnung bin ich völlig bei Ihnen, aber Sie können nicht fristlos kündigen.
Aber also es gab schon den Fall, wo jemand in Projektphasen, ja, wo vorsätzlich sogar Schadenersatz aufgrund so einer Sache erhoben wurde.
Ja.
Deswegen, also es gibt da leider von Land zu Land sehr unterschiedliche Regelungen und es gibt auch nicht eine Gesetzeslage, die festgelegt ist, da haben Sie recht. Die Schwierigkeit ist, dass die meisten Richter ja heute immer entweder nach vorliegenden Urteilen anderer versuchen, eine Bewertung herzustellen und dabei manchmal auch so ein bisschen außerhalb des, oder ich sag mal, ja, des aktuell grau definierten Rechtsbereiches.
Also Sie haben natürlich recht, das arbeitsrechtliche Thema. Ich bin auch keine Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ich habe nur damit immer wieder zu tun im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken und Datenschutzrecht, weil sich es einfach verzahnt. Beim Arbeitnehmerdatenschutz beispielsweise. Und da gibt es sicher unterschiedliche Rechtsprechungen, aber im Gros kann man, Lassen wir mal das arbeitsrechtliche Thema weg. Die Frage ist, darf er es wahrnehmen und darf er darauf reagieren? Wie auch immer, außerordentlich, ordentlich, Abmahnung. Im Paragraph 32, der ja jetzt anwendbar ist, weil wir im Arbeitsverhältnis stehen, steht, dass die Datenerhebung, und das wäre ja auch so eine Erhebung in irgendeiner Form, die man vornehmen könnte, die müsste erforderlich sein für das Beschäftigungsverhältnis. Und erforderlich sind Informationen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung seiner Pflichten und zur Wahrnehmung seiner Rechte sammeln darf und die er auch vernünftigerweise benötigt. Das heißt, wir hätten eigentlich die gleiche Rechtslage wie vorhin. Die Stichproben bei Google wären grundsätzlich in Ordnung. Und die Recherchen in sozialen Netzwerken, die auch den privaten Interessen des Arbeitnehmers dienen, wären nicht in Ordnung, weil keine dieser Voraussetzungen hier oben oder zumindest nicht kumulativ zusammenhängend vorliegen würden. Das heißt, Xing wäre okay und eine Ausnahme, also Facebook wäre nicht okay und die Ausnahme wäre, wenn Mitarbeiter ausdrücklich zustimmt, zum Beispiel, wenn er jemand als Freund akzeptiert, der dummerweise sein Arbeitgeber, sein Vorgesetzter, wie auch immer ist. Weil dann hätte er eine Zustimmung in die Wahrnehmung dieser Informationen, die dann natürlich auch arbeitgeberrechtlich oder im Arbeitsverhältnis ausgewertet werden können. Also das ist eigentlich eine Message an alle Arbeitnehmer. Passen Sie auf, wen Sie als Freund akzeptieren. Ja, weil es unter Umständen dann sein kann, dass es auch im Arbeitsverhältnis gegen Sie verwendet werden kann und darf. Unter falscher Flagge segelt? Was heißt es?
Der ist unter einem Pseudonym mein Freund geworden. Ich wusste gar nicht, dass er mein Arbeitgeber ist.
Ja. Akzeptieren Sie anonyme Freunde?
Wenn der Arbeitgeber unter falscher Flagge segelt
und ja, also,
als Pseudonym mein Freund wird. Ich weiß gar nicht.
Akzeptieren Sie alle, die bei Ihnen anfragen? Dann hätte ich schon 12.000.
Also ich weiß das aus der... aus dem Kreis von meiner Tochter, die sind stolz, wenn sie 500 Freunde haben. Das ist noch die Bedeutung von Worten werden kaputt gemacht und also was ein Freund ist im Netz und was im normalen Leben ein Freund ist, das geht ja völlig auseinander.
Und gebe dann, ich Ihnen völlig recht.
Jedenfalls ist ja die Tendenz da, dass man möglichst viele Freunde in den sozialen Netzwerken haben will und die Kids kapieren es nur überhaupt nicht.
Nee, also die Kids werden sich eine neue Rechtsprechung zulegen müssen dazu. Eine Rechtsprechung
zur sozialen... Oder neue Formen von Ignoranz, dass irgendwann mal sagen wir...
Naja, die Zeiten ändern sich und die ältere Generation hat schon immer gesagt, dass die Jungen da irgendwas machen, was auf jeden Fall nicht sinnvoll ist und dass sie Wörter benutzen. Also ich gebe Ihnen natürlich recht, im alten Verständnis oder im Verständnis, wie wir das noch kennen, hat sowohl Freunde als auch... Like-It-Buttons und was weiß ich, also alles, was es vor 10 Jahren nicht gab, eine völlig neue Bedeutung angenommen. Aber dann ist es eben eine neue Bedeutung, jetzt mal ganz ohne Wertung dazu. Und alles, was wir tun können, ist, dass wir versuchen, den Status quo unter der Rechtsordnung, weil ich muss ja Unternehmen beraten, den Status quo festzustellen. Ich kann nicht hergehen und sagen, Welt, verändere dich jetzt. Ja, weil ich will meine Rechtslage von 1998
haben. Gut, aber dann würde ich natürlich so jemanden als Freund nehmen, der schreibt irgendwie was Nettes, eine nette Floskel, vielleicht witzig formuliert oder irgendein interessanter Aufhänger, der vielleicht sogar vom Niveau her besser ist als das, was ich sonst so kriege. Sag ich, ja, bist mein Freund.
Ja, also und die Konsequenz heute wäre, ja, und dann darf er eben auch nachschauen, wenn was gepostet wird. Und ja, er muss mit den Konsequenzen leben. Ja. Punkt.
Nur ich wusste ja gar nicht, wer das ist.
Das ist aber dann Ihr Problem. Das ist Ihr Problem.
Das ist nicht, wenn jetzt der Arbeitnehmer unter Pseudonym arbeitet, sein Problem.
Nö. Im Moment haben wir noch keine Gesetzgebung. Also da gibt es ja heftige, also da gibt es die Piraten und die FDP, die sagen nie und nimmer Klarnamen im Netz. Ja, wir wollen die Möglichkeit der Anonymisierung. Und dann gibt es die etablierten Parteien, die sagen, Pseudonymisierung im Netz soll es nicht geben. Wenn Ihre Tochter nicht genau weiß, wen sie da akzeptiert, dann hat sie ein Problem damit, dass was, wenn sie was postet, das an Leute geht, die sie eben nicht kennt. Das ist dann Ihr Problem. Ja, im Moment ist es so, vielleicht ist es in 5 Jahren anders. Kann es nicht ändern. Also das ist einfach ein Statement, wenn Sie ein anwaltliches dazu haben wollen. Aber wir können dazu Kaffee trinken und natürlich austauschen, wie es sein sollte. Okay. Was darf der Arbeitnehmer? Das ist grundsätzlich kein datenschutzrechtliches Thema, weil es hier nicht um personenbezogene Daten des Arbeitgebers geht, sondern das richtet sich grundsätzlich nach dem Arbeitsverhältnis und nach den Pflichten, die er dort zu erfüllen hat. Das heißt, das sind seine Hauptthemen, private E-Mail- und Internetnutzung erlaubt oder verboten, und die sozialen Netzwerke werden zunehmend hier natürlich zu einer Problemkreis, weil der Arbeitgeber gerne hätte, dass, oder viele Arbeitgeber machen es mittlerweile, dass seine Mitarbeiter sich mit ihm vernetzen, auch bei Facebook, auch bei Xing beispielsweise, um dort für andere potenzielle Bewerber auch attraktiv zu sein. Und dann ist diese Trennschärfe nicht mehr da, die wir im Moment vielleicht gerade noch haben, vermutlich nächstes Jahr, wenn ich hier einen Vortrag halte, aber schon nicht mehr. Also es verschwimmt mehr und mehr. Das heißt, der Arbeitgeber wird zunehmend gehalten sein, sein Verhältnis zu seinen Arbeitnehmern vertraglich auszugestalten, weil man sonst einfach darauf angewiesen ist, ob man auf einen 28-jährigen Richter trifft im Streitfall oder auf einen 54-jährigen, der je nach seiner Herkunft und seinem Verständnis von den sozialen Netzwerken unterschiedlich urteilen wird, wer was durfte. Ja, und je klarer hier das Arbeitsverhältnis ausgestaltet ist, was darf ich während der Arbeitszeit, was nicht, umso besser für die Parteien. Also, während der Arbeitszeit kann die Nutzung sowohl der sozialen Netzwerke als auch der Privat-, als auch E-Mail- und Internetnutzung zur Kündigung führen, wenn es nicht klar geregelt ist, wie die Parteien das haben wollten. Was ist jetzt nach Beendigung? Was darf der Arbeitgeber? Da gilt der 32 fort. Das heißt, wir haben exakt die gleiche Rechtslage wie während. Nichts weiter. Also das heißt, er darf grundsätzlich recherchieren in Google, auch nach wie vor dort Informationen posten, aber nicht in Facebook. Xing, aber nicht in Facebook. Und wir haben ein erstes echtes soziales Netzwerkurteil vom Bundesgerichtshof. Und zwar, das haben Sie wahrscheinlich selber gehört, das ist das Spickmich-Urteil, spickmich.de. Da hat eine Lehrerin aufgrund Bewertungen auf einer Internetplattform geklagt. Die wollte einfach, dass das in Zukunft unterlassen wird. Und hat sich durchgeklagt bis zum Bundesgerichtshof über mehrere Jahre hinweg. Und der BGH hat gesagt, die Meinungsäußerungsfreiheit überwiegt. Wer nach bestimmten Kriterien bewertet wird, die objektiv betrachtet in Ordnung sind, wie beispielsweise interessante Gestaltung des Unterrichts, Pünktlichkeit, faire Benotung und solche Themen, der darf sich nicht beschweren, dass er entsprechend dann bewertet wird, auch anonym bewertet wird. Und damit ist der BGH ganz klar in Richtung pro Meinungsfreiheit geschwenkt im Vergleich zum Persönlichkeitsschutz. Ja, weil er hatte ja eine Entscheidung zu treffen, was überwiegt. Die Grenze ist sicherlich Schmähkritik, Beleidigungen, unsachliche Kritik, herabwürdigende Aussagen, also die einfach auch strafrechtlich relevant sein können. Im Zweifelsfall überwiegt die Meinungsfreiheit, also Grundgesetz, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Und Gleiches gilt zum Beispiel auch für Arbeitgeberbewertungsplattformen. Die Arbeitgeber unter Ihnen kennen die vielleicht, kununu.com. Einmal im Monat kriege ich mindestens einen Anruf von einem meiner Mandanten, die Arbeitgeber sind. Die sagen, wie kriege ich denn meine schlechte Bewertung bei Kununu raus? Ich habe ja mal so einen Screenshot gemacht und habe BMW genommen, weil die in Bayern eine irre gute Bewertung haben mit 3,5 Sternen von 5. Normalerweise schreiben da überwiegend ehemalige Mitarbeiter rein von Unternehmen, die enttäuscht sind und die das nervt, wie der Arbeitgeber mit ihnen umgeht, und die landen dann so bei 1-2 Sternen. Und dazu gibt es dann so individuelle Bewertungen, also auch schon über, also neulich bin ich zum Chef zitiert worden und wusste überhaupt nicht, um was es geht und Ähnliches. Und dann werden da so ein Sternchen wird da abgegeben, das wird dann insgesamt aufsummiert, und die potenziellen Bewerber gucken sich das an, ja, diese Arbeitgeberplattformen. Was sagen die dortigen Mitarbeiter über ihren Arbeitgeber, was sagen Bewerber über dieses Unternehmen, die dann nicht genommen wurden? Und mittlerweile ist es so, dass ich habe einfach mal mit dem Personalleiter von einem großen Unternehmen gesprochen, der über 25.000 Mitarbeiter hat, der hat gesagt, ja, seine Personalabteilung postet da regelmäßig. Die geben da einfach Bewertungen ab, weil sie da oben landen wollen, ja, in der Bewertung. Das heißt, die haben das schon auch entdeckt mittlerweile und man kann dem nicht mehr so richtig vertrauen, ob das jetzt echt gemeinte Bewertungen sind oder nicht. Aber für alle Bewerber oder für alle Arbeitnehmer ist einfach nur der Hinweis gestattet, es ist nicht ganz so objektiv, wie es ausschaut. Und wenn man selber was postet, darf es nicht die Grenze zur Schmähkritik oder zur Beleidigung überschreiten, weil dann bestünde ein Anspruch auf Unterlassung. Gut, ganz kurz die Planung des Gesetzgebers. Es wird neue Regeln im BDSG geben, nämlich einen neuen Absatz 6. Da werden Regeln zur Datenerhebung vor Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses aufgestellt werden. Das ist zumindest jetzt im Gesetzesentwurf drin. Und da heißt es hierzu, das lese ich Ihnen kurz vor, eine Einschränkung der Informationsmöglichkeiten des Arbeitgebers sieht der Gesetzentwurf hinsichtlich sozialer Netzwerke im Internet vor. Das heißt, wir kriegen was im BDSG, das was zu den sozialen Netzwerken sagt und zum Datenschutz da drin. Soweit soziale Netzwerke der Kommunikation dienen, zum Beispiel Facebook, SchülerVZ, StudiVZ, Stay Friends, darf sich der Arbeitgeber daraus nicht über den Bewerber informieren. Also nutzen darf der Arbeitgeber jedoch soziale Netzwerke, die zur Darstellung der beruflichen Qualifikation ihrer Mitglieder bestimmt sind, zum Beispiel Xing und LinkedIn. Das steht in der Gesetzesbegründung drin und Sie können sich vorstellen, wie lang das aktuell ist. Ja, hat eine Halbwertszeit von 1,5 Jahren ungefähr. Die Planungen des Gesetzgebers weiter. Es wird keine neuen Regeln während des Beschäftigungsverhältnisses geben. Es bleibt also beim Kriterium der Erforderlichkeit. Das ist einfach nochmal rauskopiert aus vorne. Und es wird eine Klarstellung geben, wonach bei Verbot der privaten internen und E-Mail, Internet soll das heißen, und E-Mail-Nutzung während der Arbeitszeit stichprobenartige Kontrollen des Arbeitgebers erlaubt sind. Das wird dann im neuen 32i stehen. Sie sehen immer an den kleinen Buchstaben A, B, C, D, F, G, dass der Gesetzgeber immer irgendwann später nochmal was dazugefügt hat. Ja, wir sind schon relativ weit gediehen hier beim 32. Und die Neuerung außerhalb der sozialen Netzwerke wird es auch geben. Es ist nur noch offene Videoüberwachung in engen Grenzen und jede heimliche Videoüberwachung wird eh verboten sein. Ist es eigentlich eh, aber es wird nochmal aufgenommen. So, die Regelungen des Arbeitgebers wären denkbar, also oder arbeitsrechtliche Regelungen wären denkbar, wenn von vornherein einfach es verbietet oder blockieren der entsprechenden URLs auf den Arbeitsrechnern. Also so könnte es dann eben durchsetzen, wenn es verboten ist. Ein Problem, das mittlerweile, also ich werde in 2 Wochen einen Vortrag halten zum Thema Mobile Devices, weil da verschwimmen die Grenzen dann endgültig. Das heißt, die Mitarbeiter bringen ihre eigenen iPhones und Ähnliches mit und machen dann in der Arbeitszeit nicht mehr über die Arbeitgebergeräte Dinge, die sie sonst auch tun in der Freizeit, nämlich sie posten was, sie schreiben E-Mails, sie schreiben SMS und twittern und was weiß ich. Und dann stellt sich die Frage, ist das dann verboten während der Arbeitszeit? Also ist es zum Beispiel auch verboten, während der Arbeitszeit mal schnell ein privates Telefonat zu führen? Also meines Erachtens gibt es dann nur eine Möglichkeit, nämlich, vielleicht das Ergebnis vorweg, Regeln. Ja, der Mitarbeiter muss einfach wissen, was er darf. Weil dann weiß er auch, wann er sich damit verstecken muss, ja, und wann er ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er es trotzdem tut, was er vielleicht tun wird. Aber er weiß zumindest, ich darf nicht. Und diese Unsicherheit, der kann begegnet werden. Für Arbeitgeber gibt es folgende Regeln. Arbeitnehmerdaten nur erheben, sofern die Daten erforderlich sind für das Arbeitsverhältnis. Mehr ist vom Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr erlaubt. Keine Recherchen in freizeitbezogenen Netzwerken, bis auf Weiteres. Umgang mit E-Mail, Internet und sozialen Netzwerken während der Arbeitszeit klar regeln, also Stichwort Social Media Guidelines, kann man Unternehmen erlassen, auch im kleinen Stil. Und künftig auch regeln, welche berufsbezogenen Inhalte in Netzwerken auftauchen dürfen. Beispiel, darf der Arbeitnehmer was über sein Arbeitsverhältnis schreiben bei Xing beispielsweise? Soll er da was schreiben darüber? Soll er was schreiben über das aktuelle Projekt, in dem er gerade steckt? Das kann auch geregelt werden. Und für Arbeitnehmer gilt, geschäftsbezogene Inhalte zurückhaltend ins Netz stellen. Meinungsfreiheit bleibt natürlich unberührt, aber alles, was jetzt, ich sage jetzt mal, unternehmensbezogene Inhalte betrifft, vielleicht sogar geheimhaltungsbedürftig, die nicht rein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und ich habe jetzt noch 30 Sekunden für Fragen, oder? Ungefähr.
Hatte noch jemand eine Frage, die er ganz schnell loswerden möchte? Hier kommt noch eine Info, einen kleinen Moment. Die wollen wir auch alle wissen.
Es ist übrigens das zweite Urteil zu sozialen Netzwerken. Das erste war diese Friend-Permanent-Nerv-Methode, die abgestellt wurde. Das erste war diese permanenten Freundeseinladungen, die man Univolt bekommen hat durch Leute, die in Facebook einfach jemand anders kannten oder dessen E-Mail-Adresse beim Registrieren mit hochgezogen wurde und man permanent, dass das unterboten wird. Ansonsten, ich weiß nicht, inwiefern Sie die Problematik mit Amerika und Jobsuche und Facebook vielleicht mal behandelt haben in Ihren Recherchen. Die Sache mit denen, dass Bewerber dort ihre Passwörter offenlegen mussten, um überhaupt im Bewerbungsgespräch weiter behandelt zu werden.
Also USA und Datenschutz, das geht nicht zusammen. Also das ist nicht in einem Atemzug.
Es ist leider so langsam bei einigen Firmen auch in Deutschland scheinbar Mode, dass die da sowas, also ich habe es bis jetzt bloß von einem Bekannten gehört und der hat daraufhin auch bei der Firma sofort sein Anliegen beendet. Aber eins wollte ich bloß als Information sagen, regulär wird es wirklich nötig sein, in jedem Unternehmen eine vollwertige EDV-Vereinbarung führen zu müssen, für jeden Arbeitgeber sowie auch für den Arbeitnehmer einfach zur rechtlichen Sicherstellung. Und
bin ich ganz bei
die Ihnen. Hauptproblematik bei Facebook, und das wird leider bei vielen Sachen auch nicht gesagt, ist, dass Facebook keine Rollentrennungen macht. Man macht einen Account, man kann den Account nicht trennen zwischen privat, beruflich, Experten-Know-how-Vertreibung oder also Stellung zu einem Thema. Also nur zur Info, also ich habe mich vor kurzem selbst mal mit den vollwertigen Auswirkungen von allen Bereichen von Facebook informiert, um einfach sicherzustellen, wie kann man sowas benutzen, ohne dass man Schaden nimmt, weder als Arbeitnehmer noch als Arbeitgeber. Ja, und wer Interesse hat, kann sich ja zur Not mal dazu melden. Das würde ich sonst bei Ihnen auch anbieten, dass ich Ihnen vielleicht sowas mal zukommen lassen könnte, weil Sie Interesse daran haben natürlich nur.
Gerne, vielleicht können wir uns einfach vor der Tür dann nochmal kurz treffen. Hm?
So, dann nochmal kurzes Dankeschön.
Vielen Dank.